Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In der heutigen Folge beschließen wir das Kapitel der Formel-E-Saison 11 in unserem E-Pod-Saisonrückblick. Wir schauen von Team zu Team und besprechen die Highlights sowie die Tiefpunkte ihrer Saison. Das und vieles mehr gibt es jetzt. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zu E-Pod Folge 375. Es ist der Saisonrückblick zur Saison 11 und mit dabei sind Special Guests, aber er ist wie immer mit dabei, nämlich in jeder Folge, nämlich Tobi Wirz von eFormel.de. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Auch von eFormel.de, der Chef ist wieder dabei und ist und darf bei einem Saisonrückblick nicht fehlen, nämlich Timo Pape. Hallo Timo.
Hallo zusammen.
Und den kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr die TV-Übertragung unter anderem bei Servus TV in Österreich, bei DF1 in Deutschland oder auch über diverse Streaming-Dienste wie zum Beispiel bei Servus TV und auch bei The Zone schaut, nämlich Daniel Goggi, der Formel-E-Kommentator im deutschsprachigen Raum. Hallo Daniel.
Servus, grüße euch zusammen, freue mich.
Eine ganz spezielle Folge und darauf kommen wir gleich noch zu sprechen zur Saison 11 generell, bevor wir mal auf die Themen direkt reinschauen. Gleich haben wir noch den Newsüberblick natürlich für euch dabei, aber gab es etwas vielleicht ganz kurz zusammengefasst, was irgendwie ganz speziell persönlich auch für euch aus Saison 11 geblieben ist?
Also auf jeden Fall die Freundschaft mit unseren Freunden von Servus TV. Wir haben jetzt das erste Jahr zusammengearbeitet auf verschiedenen Leveln und Kanälen und das wird sicherlich in Erinnerung bleiben, was so das Administrative im Hintergrund angeht, aber auch die ganze Content-Erstellung, Social Media und so weiter. Deswegen auch schön, dass du zum Abschluss nochmal mit dabei bist heute.
Ja, freue mich auch und würde auch sagen, dass das war auf jeden Fall vom Spaßlevel her nochmal eine richtig große Steigerung für uns im Sender-Konglomerat. War es ja jetzt das zweite Jahr Formel E und ich muss sagen, die Zusammenarbeit mit euch hat nicht nur Spaß gemacht, sondern das hat so viel befruchtet und hat gute Momente geliefert. Ich erinnere nur ans Abschlussessen in London zum Beispiel.
Oh ja.
Also viel Spaß gemacht und viel gute Sachen. Und natürlich im Hintergrund die ganzen Infos, die ihr uns geliefert habt und vor allem der Tobi, der ja da sehr, sehr untrübig mit uns in Zusammenarbeit ist, für den Live-Kommentar, für die Übertragungen. Das ist ein Riesengewinn. Also die Partnerschaft, die Zusammenarbeit ist wirklich ein Riesengewinn.
Kann ich nur zurückgeben, wir profitieren da ja auch sehr stark von, dass wir uns austauschen, ja auch im Vorfeld der Rennwochenenden immer und ist schon gut, wie das da mittlerweile alles klappt und macht auf jeden Fall riesig Spaß.
Riesig Spaß, das habt ihr in dieser Saison eben gesehen auf Social Media und auch eben dann hier im Podcast, eben jetzt mit Daniel Goggi auch mit dabei in der Saisonrückblick-Ausgabe, aber bevor wir das machen, schauen wir erstmal auf das, was liegen geblieben ist, nämlich im Newsüberblick.
Verlängerung. Nissan hat als erstes Team sein Fahrerduo für die kommende Saison bestätigt. Erneut werden Oliver Rowland und Norman Nato für die Mannschaft ins Lenkrad greifen.
Veränderung. Mahindra Racing spielt mit dem Gedanken, den Herstellerstatus aufzugeben und in der Gen 4-Ära als Kundenteam an den Start zu gehen.
Und noch eine Verlängerung. Die Formel E setzt ihre Partnerschaft mit Titelsponsor ABB fort. Die neue Laufzeit oder den genaueren Umfang der Partnerschaft wurde bislang nicht bekannt gegeben. Und da sind wir drin in der Saisonanalyse zur Saison 11. Das ist die Saison 24-25 und ganz groß in dieser Saison stand der Titelkampf, nämlich Porsche gegen Nissan. Kommen wir aber erstmal auf Porsche zu sprechen. 256 Punkte haben sie gesammelt. In der Teamweltmeisterschaft waren sie damit auch führend und haben sich dort den Titel geholt. Ein Sieg, 3 Poles, 10 Podien und 7 Punkte aus den schnellsten Runden kamen zustande. Highlights dabei müssen wir erwähnen, der einzige Sieg. Das war aber das beste Wochenende für Porsche gewesen, nämlich in Miami mit dem Sieg von Pascal Werdern und dem Podium mit Platz 3 von Antonio Felix da Costa hingegen nicht so gut. Das begann in gewisser Weise ja schon am Freitag, aber der Sonntag ganz speziell punktelos in Berlin und auch noch Oliver Rowland aus Sicht von Porsche ganz bitter dann eigentlich in dem Sinne zum Champion gekrönt worden.
Ich denke, mit als die Szene des Jahres in Erinnerung bleiben wird natürlich, du hast es angesprochen, der Freitag in Berlin, die Kollision von Antonio Felix da Costa und Pascal Wehrlein im freien Training, absolut unnötig und sicherlich auch wird in jedem Saisonrückblick in irgendeiner Form zu finden sein. Die Situation hat man selten erlebt. Natürlich in der Formel E sind schon häufiger Teamkollegen kollidiert. Frag mal Sam Bird und Mitch Evans. Aber so eine Situation kann ich mich in einem freien Training nicht dran erinnern, jemals, dass das mal passiert ist. Oder Timo, sowas schon mal gesehen?
Nee, nicht wirklich. Und auch mit dem, was dann folgte. Also einerseits die Skurrilität dieser Situation, aber dann auch im Nachgang, wir haben es ja nur so peripher irgendwie auch berichtet, die Social-Media-Kommentare aus dem Kreise von Felix da Costa, unter anderem Cousin, Bruder, die dann legendäre Kommentare wie Pass Clown geschrieben haben, zur Belustigung aller. Ich habe ihn ja mal darauf angesprochen in London, er meinte, ja, das sind erwachsene Menschen, was soll ich machen? So ein kleines Schmunzeln konnte er sich auch nicht verdrücken. Also insgesamt diese ganze Geschichte quasi der Gipfel einer sich verschlechternden Beziehung zwischen den beiden Teamkollegen bei Porsche, Pascal Wehrlein und Antonio Felix da Costa, bleibt auf jeden Fall so, wie sie war, in Erinnerung.
Ja, ich muss sagen, dass ich tatsächlich ein bisschen überrascht bin, obwohl man alles unter Kontrolle hat, in dem Sinne sehr souverän wirkte. Zwei Fahrer hat, die um den Titel mitfahren können, lange Zeit ja das einzige Team mit zwei Fahrern, die ganz vorne in der Meisterschaft zu finden waren, holen zwar nur einen Sieg mit dem Pascal, holen aber fünfmal die Pole Position als Hersteller, holen insgesamt als Hersteller ja doch zum Glück mit Dan Ticktum einen zweiten Sieg. Man hat mit dem Kiro-Team was Gutes aufgebaut, sah so aus, als wäre es strategisch, das hätte man alles irgendwie unter Dach und Fach im Griff und dann ist jetzt eine Zukunftsfrage, die sich stellt im Hause Porsche. Macht da Costa eigentlich weiter oder nicht? Wie geht man generell mit dieser Situation um? Das finde ich Wahnsinn eigentlich und wie unnötig auch aus Sicht von Porsche, dass man jetzt darüber diskutieren muss, dass man den Fünften in der Meisterschaft ersetzt oder doch nicht.
Kann man da fast schon, und das vielleicht mal so ein bisschen zu vertiefen, nur mit einem Fahrer so richtig dann um die Weltmeisterschaft kämpfen, egal ob Fahrer oder dann in der Teamwertung? Oder ist das aus eurer Sicht möglich? Aber man sieht ja vielleicht, was auch für Risiken oder auch man sich teilweise auch im Weg stehen kann.
Also ich glaube, du siehst sehr gut am Beispiel Nissan, dass es mit einem Fahrer sehr schwierig ist. Auch wenn Nissan durch diese ganzen Siege von Roland bis zum Ende irgendwie mitgekämpft hat um den Titel in Team- und auch Herstellerwertung. Aber wenn du am Ende nur einen hast, der punktet und in dem Fall Norman Nato eben gar nichts dazu beiträgt, dann verlierst du am Ende sogar noch den zweiten Platz. Kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ich glaube, du brauchst zwei Leute und ich glaube eigentlich auch, dass Porsche eine sehr gute Konstellation hat im Sinne von erfolgreich fahren fürs Team, weil wir wissen, was beide können. Wir wissen auch, dass Felix da Costa im Rennen extrem stark ist, regelmäßig irgendwie vorne reinfährt und gute Punkte holt und mit 111 Zählern da auch als Fünfter gut dasteht. Also aus meiner Sicht, du hast keine absoluten Alphas, die gegeneinander bashen. Das ist schon klar, wer da die Nummer eins ist, nämlich Pascal Wehrlein. Und du hast einen zweiten Fahrer, der trotzdem richtig gut Punkte sammelt. Also eigentlich perfekte Situation, wenn da nicht das hinter den Kulissen wäre, dass die beiden sich nicht so richtig verstehen mehr und dass Felix da Costa dieser deutschen Arbeitsweise laut eigener Aussage ja nicht so richtig zurechtzukommen scheint. Aber eigentlich sehe ich da nach wie vor überhaupt keinen Diskussionsbedarf bei dieser ganzen Geschichte.
Der Diskussionsbedarf entsteht ja in meinen Augen hauptsächlich deshalb, weil Antonio Felix da Costa gerne neben der Formel E auch wieder Langstrecke fahren würde. Und Porsche ihm aber ganz klar sagt, ein Vollzeit-Langstreckenprogramm neben Formel E-Werksfahrer gibt es nicht. Bei einzelnen Rennen sieht das anders aus. Man hat es ja bei Pascal Wehrlein gesehen. Der durfte ja in Daytona, durfte er IMSA fahren im Porsche-Kundenteam JGC Miller. Er durfte sogar in Spa und im 24-Stunden-Rennen von Le Mans im Werksauto sitzen. Ja, das hat man ihm erlaubt, aber ein Vollzeit-Langstreckenprogramm, auch wenn es in der nächsten Saison keine Überschneidung geben wird, das will man bei Porsche einfach nicht. Das will aber Antonio Felix da Costa auf jeden Fall, der natürlich auch nicht ganz zu Unrecht sagt, er ist jetzt schon so viele Jahre Langstrecke gefahren, unter anderem mit Jota ja auch im Porsche Hypercar, im Porsche Kunden Hypercar genauer gesagt. Und jetzt auf einmal darf er es nicht mehr. Das geht ihm natürlich auch so ein bisschen gegen den Strich.
Ich finde es ja spannend. Also zum einen, die Professionalität ist toll, dass da da Costa und das Team sich so dann doch entwickeln und zwei Titel einfahren in der Saison, obwohl da irgendwie nicht mehr jetzt man beste Freunde wird. Das ist sehr schön, aber einen Fahrer, der eigentlich nicht mehr beim Team offenbar sein will, auch irgendwie dann sagen, ja, aber so quasi, du musst bleiben, dass man da nicht, ich sag mal, Angst davor hat, dass das seine Teamchemie verändert zum Negativen oder dass da die Stimmung kippt, das finde ich erstaunlich. Also da ist man sich der Sache sicher. Andererseits, wenn man jetzt Nissan anschaut, man hält dann Nato fest, obwohl der 21 Punkte holt in 14 Rennen, ist ja gar nichts. Also offenbar, da muss im Hintergrund eine gute Teamchemie herrschen oder irgendwas muss Nato super machen, dass man den nicht austauscht. Also ein bisschen das Anti-Porsche-Prinzip, was das angeht, das finde ich spannend, dass man da, um zurückzukommen auf das deutsche Team, keine Gefahr sieht, dass sich da was destabilisiert in der kommenden Saison.
Gut, das kann sich ja durchaus noch entwickeln. Ich meine, die Silly Season ist ja noch lang. Wir haben ja über 100 Tage bis zum Saisonauftakt dann in Sao Paulo. Also von daher, die Silly Season ist lang und je nachdem, was sich ja noch entwickeln kann, ich meine, kommen wir später noch zu, was bei Jaguar passiert, das kann sich ja, wie gesagt, alles noch entwickeln. Und da muss man ja einfach drauf schauen, was bis zum Saisonstart ja noch passieren kann. Was bei Nissan passiert ist, das war aus ihrer Sicht sehr erfolgreich. 207 Punkte, Teammeisterschaft Platz 3, 4 Siege, alle eingefahren von Oliver Rowland, der später auch die Weltmeisterschaft für sich in der Fahrerwertung entscheiden konnte. 3 Poles, 7 Podien, keine Punkte aus den schnellsten Runden. Hingegen waren Highlights das gesamte Wochenende ihr Heimspiel in Tokio sowie Lowlight das Finale in London. Also das komplette Wochenende dort war dann aus ihrer Sicht zu vergessen. Dort hatte man dann auch Team- und Herstellerwertung ACTA gelegt. Was fällt euch neben Oliver Rowland, der die Fahrerweltmeisterschaft gewonnen hat, spontan vielleicht auch zu Nissan ein? Ihr habt es ja auch schon gewisserweise zusammengefasst. Es ist so ein bisschen das Anti-Porsche. Ein Fahrer, der extrem stark ist und die Punkte holt. Und dann gibt's halt Norman Nato, der in gewisser Weise, das muss man dazu sagen, es ist wieder ein Teamwechsel gewesen für ihn in dieser Saison, langsam sich, ich sage jetzt mal, gesteigert hat, aber nicht an die Leistung von dem Weltmeister anknüpfen konnte.
Bei weitem nicht. Und bei all den Unterschieden, die Porsche und Nissan vielleicht haben, ein Problem haben beide gemeinsam, einen zweiten starken Fahrer zu finden. Sollte Antonio Felix da Costa Porsche verlassen, steht Porsche vor einem Problem. Und vor demselben Problem, vor dem Nissan stand, in meinen Augen. Man hatte Sergio Sette Camara verpflichtet als Ersatzfahrer. Den hat man dann auch in Berlin fahren lassen, wo Norm Nato ja zeitgleich WEC in Sao Paulo gefahren ist. Aber auch der Brasilianer konnte nicht wirklich überzeugen in den beiden Rennen, die er in Deutschland gefahren ist, fand ich zumindest. Und hat nicht wirklich viele Argumente gesammelt, warum Nissan denn was an der Fahrerbesetzung ändern soll. Du hast es gesagt, irgendwas muss Norman Nato richtig machen, dass Nissan von ihm überzeugt ist. Man weiß es ja nicht, was da im Hintergrund noch alles läuft in Richtung Entwicklung Gen 4 und so weiter. Möglicherweise hat er ja da Stärken an die andere Fahrer, die bei Nissan gefahren sind in letzter Zeit. Nicht nur Sette Camara, sondern auch sein Vorgänger Sascha Finestras beispielsweise, wo die einfach nicht rankommen. Und deshalb ist er für Nissan doch mehr wert, als sein Punktekonto am Ende der Saison ausgesagt hat. Das können wir von außen ja auch nur sehr, sehr bedingt beurteilen, finde ich.
Der hat 18 Punkte aus einem Rennen geholt, weil von den 21 Punkten 3 mit der Pole Position in Miami. Aber ist sozusagen die Gefahr so groß, und das vielleicht könnt ihr mir auch beantworten, ja, dass ein Fahrer vielleicht Wissen in Richtung Gen 4 Entwicklung wegnimmt und mitnimmt irgendwo anders hin, wenn man ihn gehen lässt und da vielleicht vorsichtig ist und sagt, die Übergangssaison nächstes Jahr, wenn der Olli wieder so punktet, alles gut, der Rest ist uns unter Anführungszeichen egal? Ist das, also so ganz ehrlicherweise verstehe ich es nicht, denn es wäre ein Taylor Barnard auf dem Markt gewesen. Ja, es war ja klar absehbar, dass da vielleicht eine Schwierigkeit herrscht. Man hat dem ja schon im Nissan Gesamtkonstrukt einen McLaren mit Nissan Antrieben gefahren. Also da verstehe ich überhaupt nicht, warum man da nicht schon früher gehandelt hat. Nato ist ja nicht das erste Mal, dass er nicht abliefert.
Ja, ich kann es auch nicht so richtig nachvollziehen. Ich denke, diese Gen 4-Entwicklung widerspricht mir da gerne, aber ich glaube, da würde er nicht allzu viel mit nach außen tragen zu anderen Herstellern hin, weil ich glaube, aktuell sind die Fahrer noch nicht so richtig involviert in die ganze Entwicklung, sind das neue Auto ja auch noch nicht gefahren. Klar, hier und da mal eine Simulation, was man so hört, aber viel mehr glaube ich nicht. Trotzdem kann ich es auch nicht so richtig nachvollziehen. Klar, du hast mit Banner sicherlich eine Option. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da vielleicht auch ein Wettbieten gab. Wer weiß, dass dann am Ende vermeintlich ja Penske dann für sich entschieden hat. Aber warum Norman Nato immer wieder da sein Cockpit bekommt, ist mir ein absolutes Rätsel. Der muss unfassbare Beziehungen haben im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob er vielleicht auch Geld mitbringt. Will ich jetzt nicht unterstellen. Aber dann sei aber auch mal die Frage gestellt, ob ein Hersteller wie Nissan dann irgendwie einen Paydriver braucht, glaube ich auch nicht. Also die Option würde ich eigentlich ausschließen. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte nur noch eine kurze Lanze nochmal brechen für Sette Camara, weil wenn man sich mal anguckt, unter welchen Bedingungen der ins Auto gestiegen ist in Berlin, erster Tag komplett verregnet. begegnet. Also null Erfahrung mit dem Gen 3 Evo im Regen. Generell mit dem Gen 3 Evo ja nicht so wirklich mit dem aktuellen. Also er hat immerhin 2 Rennen gebraucht, um Punkte zu sammeln. Ist dann direkt in seinem zweiten, im ersten Trockenrennen in die Punkte gefahren. Nato hat in der Saison allein 5 Anläufe gebraucht, bis er dann in Miami war es, glaube ich, ne, dann auf Pole Position und dann eben die ersten Zähler auch im Rennen geholt hat. Also ein Argument könnte sein, dass Nato jetzt natürlich lange dabei ist und endlich auch mal eine zweite Saison bei einem Team bekommt. Ich glaube schon, dass der besser performen wird nächstes Jahr. Aber ich weiß auch nicht, wer da im Hintergrund argumentiert. Auf jeden Fall kann er das sehr gut.
Oder er kann mit Weltmeister Roland sehr gut und man hat einfach des Teamfriedens so entschieden und sagt Übergangsjahr und Ollie Roland, der hat ja sein Talent, muss man ja ganz klar sagen, endlich mal gekrönt und man sieht, der hat über die Jahre hinweg in der Jugend und im Nachwuchs ja tolle Erfolge gefeiert, aber nie wirklich den großen Durchbruch geschafft. Was halt lustig ist, ist, dass er offenbar nicht unter Druck performen kann, weil hinten raus in den letzten Rennen war ja gar nichts. Oder weiß auch nicht, warum er sich dazu solche Fehlern hinreißen hat lassen, vor allem da in London mit Nico Müller. Aber gut, auch das darf mal passieren. Schade, Schönheitsfleck, aber das auf jeden Fall ist der große Sieger, sagen wir es mal so. Auch wenn Luca so schön gesagt hat im Vorgespräch, ein Weltmeister ist dann ja auch immer automatisch ein Sieger.
Ich würde gerne noch ein Argument für Nissan kurz bringen, bevor wir vielleicht weitergehen. Man muss auch mal sagen, dass Nissan als Hersteller einen großartigen Job gemacht hat und den vermeintlich besten Antrieb gebaut hat, aus dem Nichts heraus. Also vorher war Nissan in der Wertung ja deutlich weiter hinten im letzten Jahr noch und waren jetzt eigentlich auf den meisten Strecken, mal London ausgenommen, das schnellste Auto, was man ja teilweise auch an den Ergebnissen von Barnard dann im McLaren gesehen hat. Erste Saisonhälfte war Nissan auf jeden Fall der stärkste, unterm Strich vielleicht auch. Also da mal ein Chapeau für Nissan für diesen Antrieb, den Gen 3 Evo.
Das auf jeden Fall. Und zu Roland vielleicht noch eine Sache. Oliver Roland ist ja bekannt dafür, dass er im Rennen extrem aggressiv ist. Ich glaube, die Saison hat so ein bisschen gezeigt, dass das oftmals gut gehen kann, aber dass es auch Situationen gibt, wo das nicht gut geht. Und das haben wir, glaube ich, in London mehr als einmal gesehen, dass es am Saisonende nicht mehr so oft gut gegangen ist. Oder in Berlin beispielsweise die Kollision mit Stoffel van Dorn. Am Saisonanfang ist er immer noch durchgekommen, sage ich mal, vielleicht mit einer leichten Berührung, aber das Auto ist immer heil geblieben und das Glück hat ihn dann irgendwann im Laufe der Saison auch einfach so ein bisschen verlassen. Von daher, er ist sehr aggressiv und wie ich schon sagte, es geht manchmal gut, aber auch manchmal nicht und ich glaube, gegen Saisonende, aus welchen Gründen auch immer, ging es nicht mehr so oft gut.
Man kann auch vielleicht ein bisschen sagen, und das schwebt so über seine Saison, immer Glück ist auch irgendwo Können. Also von daher, Oliver Roland sich damit zum WM-Titel gemausert. Und vor allen Dingen kann man ja auch sagen, wenn man irgendwie eine Meisterschaft ja auch gewonnen hat, in dem Fall Oliver Roland vor dem letzten Rennen oder vor dem letzten Wochenende sogar, kann man auch so ein bisschen sagen, dass vielleicht ja auch die Luft in dem Sinne raus war und es jetzt nicht um die allerletzten Punkte ging, zumindest für ihn persönlich. Und dann kommen wir zur Aufholjagd der Saison, so haben wir es zumindest mal überschrieben, nämlich zu Jaguar. 227 Punkte, am Ende doch noch in der Teammeisterschaft Platz 2. Dabei muss man sagen, 6 Siege, 3 Poles, 7 Podium und 3 Punkte aus den schnellsten Runden. Highlights der Saison waren 5 Siege am Saisonende sowie dann der Tiefpunkt in ihrer Saison, wenn man es so sehen darf, von Rennen 2 bis Rennen 10 der Saison 33. Punkte, dabei kamen sie alle von Nick Cassidy, der dann auch später die Vize-Weltmeisterschaft für sich persönlich einfahren durfte. Für Jaguar fällt mir zumindest so ein bisschen ein, Anfang der Saison ging da gar nichts, also passt ja in dem Sinne zum Lowlight, da ging gerade dann speziell bei Mitch Evans, der ironischerweise ja das erste Rennen der Saison ja gewonnen hat, danach wie der Stecker gezogen, das war echt komisch und da habe ich mir fast schon gedacht, oh, was ist mit dem Jaguar-Werksteam los? Haben die so ein bisschen aus der letzten Saison nicht gelernt, aber das hat man so ein bisschen gedacht, okay, der Schock aus der vorherigen Saison, wo man Fahrertitel in dem Sinne ja auch weggeschmissen hat, der sitze da in gewisser Weise, habe ich zumindest den Eindruck gehabt, noch etwas drin.
Das könnte durchaus eine Rolle spielen. Ich meine, man muss ja sagen, Mitch Evans hat den Saisonauftakt gewonnen, aber ich kann nur sagen, in meinen Augen mehr Glück als Verstand. Mitch Evans hatte die mit Abstand schlechteste Energiewerte kurz vor Ziel, als er in Führung lag. Und dann gab es halt die Kollision zwischen Nick Cassidy und Pascal Wehrlein, wo der Deutsche sich überschlagen hat. Es gab einen Safety Car und da schon 80% der Renndistanz vorbei waren, gab es keine Verlängerung des Rennens mehr. Und am Ende dann noch 3 Runden Sprint bis zum Ziel, wo die Energie keine große Rolle mehr gespielt hat und Mitch Evans einfach nur seine Führung dann verteidigt hat. Man muss ja auch sagen, der kam von Startplatz 22, vom allerletzten. Ist jetzt nicht so, als wenn seine Performance da besonders überragend gewesen wäre. Allgemein fällt auf, Jaguar scheint wohl beim Gen 3 Evo-Antrieb viel komplett neu gemacht zu haben. Also keine Evolution des alten Autos, sondern eine Revolution. Und die haben tatsächlich eine ganze Zeit lang gebraucht, bis sie das dann auch wirklich im Griff hatten. Wie gesagt, du hast es angesprochen, das Lowlight nur 33 Punkte in 9 Rennen nach dem Saisonauftakt. Und die hat auch alle Nick Cassidy geholt, Mitch Evans nicht einen einzigen. Gegen Saisonende hingegen kamen die Strecken, die Jaguar aber liegen, vor allem Berlin und London. Und da hatte man wohl auch offensichtlich genügend Erfahrung mit dem neuen Antrieb gesammelt, dass man es auch hinbekommen hat auf der Strecke, da 4 Rennen zu gewinnen und genauer gesagt 5 Rennen zu gewinnen. In Shanghai im Regen war Cassidy ja ebenfalls siegreich, also 6 Rennen am Saisonende, 5 Siege für Jaguar. Das ist schon definitiv eine sehr, sehr große Aufholjagd. Und man hat ja dann, obwohl man mitten im Nirgendwo lag, auf Platz 8, 9 rumgekreuscht ist, am Ende sogar noch die Vize-Weltmeisterschaft bei den Teams geholt.
Ja, sogar in allen 3 Wertungen, ne? Mit Cassidy auch selbst bei den Fahrern. Trotzdem tue ich mich immer noch schwer, das Ganze so richtig einzuordnen, wie stark der Jaguar-Antrieb jetzt wirklich war. Du hast schon so ein paar Dinge genannt, ein paar Argumente, wie die Strecken gegen Ende Berlin, gerade auch London, wo der Jaguar immer gut ging. Sehr eigene Streckencharakteristik natürlich. Aber man muss auch retrospektiv mal sagen, dass Jaguar, glaube ich, in dieser Saison mit einem ganz, ganz großen blauen Auge davongekommen ist, weil es so viel geregnet hat. Also Cassidy hat einen großartigen Job gemacht, das sollten wir echt auch nochmal unterstreichen. Auch im Vergleich zu Evans, was der aus diesem Auto rausgeholt hat, bei allen Bedingungen, ist bemerkenswert. Aber ohne den Regen wären da, glaube ich, nicht diese ganzen Siege jetzt zu Buche gestanden, sondern vielleicht mal 2, 3, wenn es gut gelaufen ist. Ich glaube, das hat Jaguar schon sehr stark in die Karten gespielt, weil sie da keinen so großen Nachteil hatten oder gar keinen Nachteil hatten gegenüber den anderen Top-Teams.
Stimme ich absolut zu. Und einen letzten Punkt abschließend würde ich da tatsächlich noch sagen. Man hat's A, super geschafft, aus technischer Hinsicht das Auto dann nochmal einen Schritt in der zweiten Saison halt für zu entwickeln. Und ab Shanghai, wo Cassidy ja auch am Sonntag gewonnen hat, hat's funktioniert oder besser funktioniert. Man natürlich durch den Regen auch, aber man hat einen Riesensprung gemacht. Das heißt da, cool, dass man das geschafft hat, so alles weiterzuentwickeln und erfolgreich im Hintergrund zu arbeiten. Und das, obwohl ja da klar wurde, James Barkley wird gehen und Nick Cassidy wird gehen. Da ist ja ein großer Umbruch eigentlich im Team, der da erwartet wird. Mal schauen, auch wer zweiter Fahrer nächstes Jahr wird an der Seite von Evans. Und im Hintergrund soll ja da und dort auch der andere oder andere Ingenieur die Ferne gesucht haben. Also, dass man da trotzdem noch geschafft hat, die Ruhe zu bewahren, das Auto zu entwickeln und da die Vizemeisterschaften zu holen. Respekt.
Und dann kommen wir zu denen, die dort hinter sich aufstellen durften und haben das einmal unter dem Banner gestellt, Best of the Rest. Das war nämlich DS Penske gegen Mahindra. Zu letztgenannteren kommen wir zuerst zu sprechen, nämlich zum Viertplatzierten in der Teammeisterschaft, nämlich 186 Punkte hat man geholt, dabei keinen Sieg oder auch keine Pole rausgeholt. 5-mal stand man auf dem Podium und Highlights waren 2 Podien. Beim Saisonfinale in London hingegen konnte man sich das Rennwochenende in Shanghai komplett abschreiben und in die Bücher setzen unter kein Erfolg. Was fällt euch in gewisser Weise speziell zu Mahindra an? Ich meine, fand ich aus meiner Warte heraus ein Team, was sehr homogen auch funktioniert hat mit Mortara und auch mit De Vries. Fand ich auch ein Team, was sich wieder in Richtung positiv entwickelt hat, also da, wo sie auch in gewisser Weise hingehören.
Ja, beide auch sehr ausgeglichen, wo du gerade die Fahrer ansprichst. De Vries 92, Mortara 88 liegen direkt hintereinander in der Wertung. Ich finde, Mahindra ist so ein bisschen auch die Überraschung der Saison. Eine der ganz großen Überraschungen. Ich erinnere mich, Tobi, damals bei den Vorsaison-Testfahrten, wie es im Paddock geflüstert wurde, they build a rocket ship. Und alle haben so ein bisschen mit einem kleinen Schmunzeln, ja, da steckt schon irgendwie Potenzial drin im neuen Mahindra Gen 3 Evo. Aber so richtig da ganz vorne auf Platz 4, wenn man mal anguckt, welche Teams dahinter gelandet sind, hätte ich sie jetzt nicht erwartet. Bertrand hat ja damals dann auch schon versucht, so ein bisschen tief zu stapeln, hat gesagt, ja, jetzt lass uns mal gucken, das sind die Vorsaison-Testfahrten. Aber dass wir am Ende dann doch irgendwie so regelmäßig Mahindra-Fahrer auf dem Podium sehen und Platz 4 dann noch am Ende unter dem Strich steht nach dem London E-Prix, absolut beeindruckend und bemerkenswert. Bockstark von den Fahrern. Aus meiner Sicht gerade De Vries hat da echt ein paar ganz tolle Leistungen gezeigt, auch wenn sie punktemäßig nicht so weit auseinander liegen. Aber insgesamt, das Team hat einfach aus meiner Sicht das absolute Maximum rausgeholt, was da drin steckte. Und da kann man auch nur sagen, irgendwie Hut ab für diesen Aufstieg in diesem Jahr.
Und das, obwohl De Vries ja 2 Rennen weniger auch hat als Mortara, der ja auch gefehlt hat am Berlin-Wochenende. Also fand ich auch für mich eine sehr, sehr positive Überraschung. Tut der Formel E gut, Nick De Vries, einer der Champions. Und dementsprechend für mich eine Überraschung, aber ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ich glaube, ja, im Tobis Teleskop geht es darum, warum man sich da nicht committet zu Gen 4 als eigener Hersteller.
Ja, was man natürlich sagen muss, eigener Hersteller ist man natürlich nur auf dem Papier. Der Antrieb, den man jetzt hat, der ist genau wie der Antrieb, den man die 2 Jahre zuvor verwendet hat, nicht bei Mahindra entstanden. Damals fuhr man mit einem ZF-Antrieb, der ja ein paar Schwierigkeiten hatte. Jetzt ist man umgestiegen auf einen Antrieb von MTS Systems aus den Staaten. Der scheint auf jeden Fall deutlich besser zu sein als das, was man vorher gefahren hat. Klar, man hat sich gerade zu Saisonbeginn ein bisschen schwer getan. Neue Hardware musste man erst verstehen, musste man erst entwickeln, die ganzen Systeme, aber gerade 2. Saisonhälfte, da waren die Mahindra ja äußerst regelmäßige Punktekandidaten. Dass es nicht für einen Sieg oder für eine Pole gereicht hat, das war auch ein bisschen Pech, muss man sagen. Aber 5-mal auf dem Podium gestanden. Insbesondere De Vries, 2-mal 2. geworden beim Saisonfinale in London. Da hat man ja noch viele Punkte geholt und sich dann quasi in letzter Minute auch noch Platz 4 in der Teamwertung geschnappt.
Ja, und die großen Verfolger in dem Sinne waren, und das waren gerade mal 2 Pünktchen zwischen den beiden, nämlich Platz 5, DS Penske, 2 Siege hat man geholt. Man hat das erste Rennen unter dem Banner Pitboost gewonnen mit Maximilian Günther. Auch der 2. Erfolg war unter Pitboost, das war der Doppelsieg in Shanghai. Das war unter anderem auch ein Highlight der Saison für das Team, 2 Poles und 4 Podien sprangen heraus. Einen Punkt hat man aus der schnellsten Runde. Das kann man aber in gewisser Weise ja nicht unbedingt vernachlässigen, weil es ging ja da ja auch nur um 2 Punkte. Deswegen nicht uninteressant. Lowlight hingegen waren Miami und Jakarta, jeweils 2 Rennen, die nur einmalig stattgefunden haben, also nicht unter Doubleheader liefen. Nämlich beide Rennen waren ohne Punkte für beide Fahrer, nämlich Joerik Vern und Maximilian Günther. Und ich finde das sprang auch so in gewisser Weise aus der Saison DS Penske raus. Das Thema Pitboost hat man dort in dem Team ganz, ganz schnell verstanden.
Vor allem im Thema Rennintelligenz, finde ich, hat DS Penske einen guten Job gemacht. Merkt man ja auch, die beiden Pitboost-Rennen, die Günther da gewonnen hat. Aber nicht nur da, sondern man hat generell einen sehr guten Auftritt eigentlich hingelegt. Es wirkte recht stabil, was das Team gemacht hat. Der Max, muss man sagen, der hat noch am Flughafen gemeint, er hat einen stabilen Sommer jetzt, einen sehr entspannten Sommer, denn sein Vertrag ist wasserdicht. Ich glaube, bei Joerik Vern und im Hintergrund da auch mit Stellantis gibt es da ziemlich viel, was da am Brodeln ist. Und dementsprechend verdient geht der Max, finde ich, nach einer guten Saison mit DS in den Sommer. Und wenn man sich da so steigern kann und weiter anschließen kann daran, sehe ich DS schon unter den Top 3 Teams in der nächsten Saison. Ich traue denen irgendwie was zu. Ich weiß auch nicht warum, aber die machen einen rundum aufgeräumten Eindruck. Ich weiß nicht, wie Tobi, wie du das siehst.
Ja, das auf jeden Fall. Was mir nur mal wieder auffällt bei Max Günther, der ist schnell, der hat 2 Rennen gewonnen. Aber der ist einfach sehr inkonstant. Allgemein Stellantis-Antrieb nicht der zuverlässigste in der Saison gewesen. Ich kann mich erinnern, Max Günther 2-mal bei Regen mit einem Red Car ausgeschieden. Also offensichtlich irgendwelche Probleme im Bereich der Elektrik und oder der Isolierung. Und wenn das 2-mal bei einem Regenrennen passiert, hätte das in früheren Saisons wenig ausgemacht, aber in der abgelaufenen Saison hatten wir das halt häufiger. Von daher, wenn man das Thema Zuverlässigkeit und wenn Maximilian Günther insbesondere das Thema Konstanz auch noch ein bisschen besser hinbekommt, dann sehe ich da auch deutlich Potenzial, dass es für mehr als Platz 5 reichen könnte, insbesondere vor dem Hintergrund, dass man, hört man zumindest, sich mit Taylor Barnard ein riesengroßes Talent geangelt hat, der in der kommenden Saison Max Günthers Teamkollege werden wird. Und da können wir von DS Penske doch einiges erwarten, finde ich.
Ich würde gern kurz auf die Konstanz eingehen, die du gerade genannt hast. Ich glaube, das ist auch der Aspekt, der am Ende den Unterschied gemacht hat, teamintern, weil wir haben vor der Saison, als Günther ins Team gewechselt, ist ja auch drüber gesprochen, Jean-Yves Vern vielleicht stärkster Teamkollege, den er bisher hatte, Fragezeichen. Und ich finde auch, er hat gerade in der ersten Saisonhälfte, hat Günther auch im Qualifying immer wieder gezeigt, bis zum Ende hin, wie schnell er sein kann. Hatte gefühlt Vern fast so ein bisschen unter Kontrolle. Letztlich ist aber, wenn ich mir so die Tabellen angucke, genau das, was du sagst, nämlich Konstanz, der große Unterschied zwischen den beiden. Während da so ein paar absolute Highlights bei Günther sind, aber auch ganz viele Nuller, sind da bei Vern, wenn ich mal so durchscrolle die Saison, 1, 2, 3, 4, 5 Nuller und 11 mal gute Punkte geholt, was dann am Ende zu 99 Punkten führt, also 14 mehr als Günther geholt hat. Somit geht dieses Duell dann auf dem Papier und am Ende dann auch verdient an Vern, was lange Zeit nicht danach aussah. Trotzdem auch, da würde ich zustimmen, wie ihr es gerade gesagt habt, gute erste Saison für Günther.
Dann kommen wir zum Mittelfeld zu sprechen. Das war nämlich McLaren gegen Andretti. Die letzte Saison auch für McLaren. Unterm Strich stehen 143 Punkte. Platz 6 in der Meisterschaft für die Teams. 2 Poles, 5 Podien und 2 Punkte für die schnellste Runde kamen dort zusammen. Highlights waren in dem Sinne auch die Podien von dem Rookie, der seine erste gesamte Saison gefahren hat, nämlich Taylor Barnard. Und Lowlights, also die Tiefpunkte für das Team in der Saison, war der Doppelausfall beim Saisonfinale. Also ein unrühmlicher Abschluss, aber hingegen konnte man ja so richtig das letzte Mal die Papaya-Farben so richtig in Szene setzen, auch in dieser Saison. Aber man muss dazu sagen, so richtig konnte da nur einer überzeugen.
Genau, Taylor Barnard hat eine richtig starke Saison gefahren, seine erste volle Formel-E-Saison. Sam Bird hingegen hat doch federn lassen im Vergleich. Hat stark angefangen, Taylor Barnard mit Platz 3 beim Saisonauftakt, Sam Bird Platz 4, aber dann war es das auch schon so ziemlich, was die guten Ergebnisse von Sam Bird anging. Taylor Barnard hat dann noch 4 weiteren Podien folgen lassen, quasi im Alleingang dafür gesorgt, dass McLaren zunächst erste Saisonhälfte im oberen Teil des Feldes zu finden war, aber gegen Saisonende oder in der zweiten Saisonhälfte ließ auch das deutlich nach, die Ergebnisse wurden schlechter und Saisonende im letzten Rennen von McLaren in der Formel E ist es dann tatsächlich mit einem Doppelausfall zu Ende gegangen. Also, wie du schon sagst, unrühmliches Ende für 3 McLaren-Jahre in der Formel E, die auch als Mittelfeldteam in meinen Augen in Erinnerung bleiben werden.
Die Entwicklung übrigens auch vergleichbar mit Nissan, also als Kundenteam von Nissan mit dem gleichen Antrieb unterwegs gewesen, starker Saisonbeginn und auch da dann Richtung Ende hat die Konkurrenz aufgeholt, also das spiegelt sich sowohl beim Werksteam als auch beim Kundenteam wieder.
Für mich definitiv eine der positivsten Überraschungen gewesen, Taylor Barnard. Ich habe ihn in Monaco ein bisschen länger interviewt und ich fand es sehr spannend. Wir haben so ein kleines Vorgespräch geführt und das sagt, glaube ich, auch sehr viel aus über ihn und warum er vielleicht auch so entspannt tickt oder so ein Typ ist, der so aufgeräumt wirkt und eine super Verpflichtung für DS ist. Er meinte, du, also wenn ihr wollt, wir können gerne über mich sprechen, aber ich habe nichts zu erzählen. Und dann habe ich ihn angeschaut und war so, was ist denn das für ein Vorgespräch? Dann hat er gesagt, nee, ich bin langweilig, aber du kannst mich alles fragen, aber ich bin halt langweilig. Und das fand ich so herrlich, authentisch, erfrischend, locker. Und ich habe ihn dann auch gefragt, so, ja, er macht halt nicht viel anders als das Rennfahren und dann mit der Familie, aber er hat jetzt keine spektakulären Hobbys oder irgendwas oder sonst was. Also er ist da sehr, sehr normal und fährt da halt jetzt in der Formel E, obwohl er ein vielversprechendes Talent war, McLaren, Akademie und so weiter, in der Formel 1 auch, weil er einfach irgendwann Kohle gebraucht hat und spricht das da offen an. Und das ist sehr, wirklich fand ich sehr angenehme Typen und dementsprechend passt das auch, dass er dann einen oder anderen Rekord gebrochen hat und im nächsten Jahr, und da lege ich mich fest, der wird der jüngste Sieger der Formel-E-Geschichte werden. Punkt.
Fand ich, das war eigentlich nur der Frage der Zeit, bis der einen Sieg holt. Ich meine, zumindest lässt sich ja dann was für die nächste Saison offen.
Ja, also hätte er vielleicht können, aber man muss schon sagen, dass da braucht es ein bisschen mehr. Wenn Nissan Antriebsstrang funktioniert hat, dann war halt Ollie Rowland auch da. So einfach ist es nicht, aber trotzdem finde ich, wenn man Pole Position holt, wenn man aufs Podium fährt, wenn man dann doch lange Zeit tatsächlich auch einer der WM-Anwärter war, überraschenderweise, finde ich, kann man nicht anders sagen, als eine großartige Saison. Für den Rest von McLaren, boah, also weiß ich nicht, da muss man tief durchatmen. Die gehören aber dazu später zu den absoluten Großverlierern dieses Jahres.
Genau, da kommen wir später sicherlich noch zu sprechen. Und dann gehen wir zu dem nächsten Team und es ist nämlich Andretti, die am Ende mit Platz 7 unter dem Strich gekommen sind. 141 Punkte, eine Pole, zwei Podien und ein Punkt aus der schnellsten Runde. Monaco Rennen 1 war für sie ganz, ganz gut, hätte noch deutlich besser werden können. Kommen wir sicherlich auch gleich nochmal zu sprechen mit Platz 3 von Jack Dennis und Platz 5 von dem Neuen im Team, nämlich von Nico Müller. Und Lowlight hingegen war direkt das erste Rennen, nämlich Sao Paulo mit dem Doppelausfall. Das stand auch unter dem Zeichen Rot, nämlich Red Car für Jack Dennis. Hingegen konnte man, und das schwebt eigentlich über Andretti, über den Saison 9 Fahrerweltmeister auch so ein bisschen hinweg, nämlich die graue Maus, die Andretti in dieser Saison dargestellt hat.
Ja, das auf jeden Fall, wenn ich mal rückblickend sagen muss, welche Rennen denn besonders gut gewesen sind von Andretti, dann fällt mir außer Monaco-Rennen 1 nicht viel ein. Und das hätte sogar noch viel besser sein können. Nico Müller hätte in meinen Augen gewonnen, und zwar ziemlich locker gewonnen, wenn der Pit-Boost funktioniert hätte, wenn tatsächlich Energie ins Auto geflossen wäre und die Batterie voll gewesen wäre und er nicht am Ende noch so viel hätte sparen müssen, dass er bis auf Platz 5 zurückgefallen ist. Natürlich hatte er auch Glück mit dem Safety Car, keine Frage. Aber es ist keine Saison, wo einem sehr, sehr viele Andretti-Highlights in Erinnerung bleiben, oder?
Definitiv nicht. Keine weiteren Kommentare.
Ja, ich musste auch lange darüber nachdenken. Mir ist nichts eingefallen, außer dass ich Jack Dennis verstehe, der sich überlegt, dass er irgendwo anders hingehen will. Die Alternativen schauen recht überschaubar aus, aber als Jaguar, braucht sie einen Nachfolger für Nick Cassidy. Sehe ich Jack Dennis schon sehr gut, wenn Barnard da offenbar schon bei Penske unterschrieben hat.
Hier und da konnte man selbst im hinteren Mittelfeld überzeugen, nämlich Siege im hinteren Mittelfeld gab es jeweils für Envision, Maserati und auch für Kiro. Da kommen wir zu sprechen. Erstmal zu Envision, die schneiden nämlich von den drei genannten am besten ab, nämlich mit Platz 8 und 107 Punkte. Ein Sieg kam, wie gesagt, heraus. Mit drei Podien konnte man weiterhin auch noch glänzen und einen Punkt aus der schnellsten Runde. Highlight, wie schon erwähnt, das war der Sieg von Sebastian Buemi in Monaco. Hingegen Lowlight Robin Freins kann man gewisserweise nennen. 19. in der Fahrerweltmeisterschaft und nie besser als Platz 7. Envision finde ich auch hier in gewisser Weise ja nur einer überzeugt, und das war der Veteran, nämlich Sebastian Buemi.
Ja, so hin und wieder. Vielleicht die grüne Maus im Feld. Wir haben so zwischenzeitlich während der Saison hin und wieder mal gesagt, wie kann man eigentlich so unauffällig sein, wenn man so grüne Autos hat. Irgendwie haben sie es über weite Strecken geschafft. Klar, auch da wieder die Parallele zum Werksteam. Zu Saisonbeginn ging nicht viel mit dem Jaguar-Antrieb. Aber trotzdem hat dann der gute alte Herr Buemi doch hin und wieder gezaubert und da einfach das Maximum rausgeholt aus dem Auto, was sicherlich ging. Von daher bleibt die Saison jetzt gar nicht mal so schlecht in Erinnerung, wie sie anfangs zu werden schien. Obwohl allerdings für Freins aus meiner Sicht einer der absolut schlechtesten Fahrer der Saison. Hatte auch viel Pech. Ich habe mit ihm noch mal kurz in London auch gesprochen und er war einfach nur frustriert und ich hatte das Gefühl, der hängt sofort hier seinen Helm an den Nagel jetzt und hat einfach keinen Bock mehr. Aber er war auch einfach nicht gut. Das muss man auch mal sagen im Vergleich mit Buemi. Weder Highlights noch Konstanz noch irgendwas anderes. Ganz viel Mittelmaß oder darunter.
Also wären sie wirklich nicht grün, dann im Kommentar hätte ich sie auch gefühlt nie erwähnt. Klar, eins muss man sagen, Buemi, emotionaler Sieg mit Familie in Monaco, das war toll. Also da hatte ich selbst Gänsehaut, Rekordsieg, 14. in seiner Karriere. Das war natürlich ein schöner Moment, auch nochmal hinten raus, Podium für Buemi. Der tut gut, natürlich, ein bekanntes Gesicht, war auch ehrlicherweise für mich dann doch überraschend, dass Buemi ein bisschen ein Zugpferd auch in Richtung Fans ist, die neu in die Serie dazukommen. Mich haben ja da und dort ein paar Leute auch angeschrieben oder habe mit einigen gesprochen, aber so grundsätzlich Envision und Robin Freins und deren ihre Saison, Jaguar holt 7 Siege insgesamt als Hersteller, grundsätzlich hätte da dann schon mehr gehen können, zum Beispiel bei Robin Freins.
Absolut. Kann ich nicht viel ergänzen. Robin Freins Saison zu vergessen. Häufiger in den Punkten gewesen, aber immer nur Platz 10, Platz 9. Einmal tatsächlich Platz 7, kurz vor Saisonende. Er war konstant, aber konstant im Mittelmaß.
Das ist die schlechteste Leistung für das Team Envision, hingegen früher noch unter dem Banner Virgin unterwegs gewesen, aber wie gesagt Platz 8 in der Teammeisterschaft, die schlechteste Entwicklung. Und dann gehen wir zu Maserati MSG Racing und das ist für sie 102 Punkte, Man war 5 Punkte hinter Envision unterwegs. Man hat auch dort einen Sieg geholt. Das war Stoffel van Dorn in Tokio. Das war auch gleichzeitig das Highlight der Saison für das Team. 2 Podien sprangen noch weiterhin heraus und einen Punkt aus der schnellsten Runde hat man dort erzielt. Lowlight hingegen, das Rennen in Berlin. Hat viel dort getroffen, die Berlin nicht ganz so gut verkraftet haben. Aber auch hier kann man drüber schreiben, täuscht der Sieg vielleicht vom Gesamtkonstrukt hinweg oder sehe ich das falsch?
Das auf jeden Fall. Ähnlich wie bei Nico Müller in Monaco war auch der Sieg von Stoffel van Dorn in Tokio mehr Glück als Verstand. Das Auto hätte diese Ergebnisse nicht hergegeben, hatte da beim Pitboost-Rennen Glück, dass er zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war, durch den frühen Boxenstopp quasi nach vorne gespült wurde. Wäre das nicht gewesen, wäre nicht Platz 9 rausgesprungen für Maserati MSG Racing. Und woran liegt es? Van Dorn ist einigermaßen konstant gewesen, aber ähnlich wie Freins, konstant langsam. Relativ oft in den Punkten zwar, aber relativ oft weit hinten in den Punkten. Jake Hughes hingegen, der hat zwar einmal auf dem Podium gestanden, ein Jeddah, aber ansonsten konnte der auch absolut nicht überzeugen, finde ich, dafür, dass die britischen Kollegen ihn vor 2 Jahren als das größte Formel-E-Talent aller Zeiten betitelt haben, finde ich, hat der in der abgelaufenen Saison sehr, sehr wenig abgeliefert und wenig Argumente bringen können, warum er in der nächsten Saison noch ein Cockpit bekommen sollte.
Ist Jake Hughes wirklich die ganze Saison gefahren? Ich habe ihn irgendwann, also er ist verschwunden irgendwann.
Ja, doch. Ich habe es aber auch nur auf dem Schirm, weil er immer so unterirdisch performt hat in unseren Ratings nach jedem Rennen. Und da regelmäßig irgendwie, da kühlen wir ja auch immer den Flop des Epris. Und er war oftmals Kandidat oder eben dann der Flop. Aber ja, sehe ich ganz genauso. Hughes, totale Enttäuschung. Van Dorn hatte ich das Gefühl, die letzten Rennen, auch wenn sich das nicht auf dem Papier widerspiegelt, hat er schon relativ gute Leistungen gebracht, viel aus dem Auto rausgeholt. Und damit meine ich nicht seinen Sieg, sondern eher so die letzten 4, 5 Rennen. Habe ich aber jetzt auf der Tabelle, hat er dann einmal 12 Punkte noch geholt in London jetzt im ersten Rennen. Aber sonst davor sind auch 3-0. Nummern. Unterm Strich einfach keine gute Saison von beiden Fahrern und vom gesamten Team.
Ja, ich habe da nicht viel hinzuzufügen. Maserati hat eh schon mehr Sendezeit bekommen, als die Leistung gut war.
Das könnt ihr, das geben wir so ein bisschen als Hausaufgabe vielleicht mit. Schaut euch nochmal alle Formel-E-Rennen an und sucht mal die Sendezeit von Maserati raus. Vielleicht haben wir hier im Podcast ja auch schon mehr zusammenbekommen. Wer weiß. Gehen wir direkt zum nächsten Team. Die haben zumindest Aufmerksamkeit auf jeden Fall verdient. Also da hat vor der Saison auch nicht jeder unbedingt gerechnet, dass sie 86 Punkte rausholen, mit Platz 10 abschließen und ein Sieg, eine Pole und zweimal auf dem Podium standen. Der Sieg erzielt nämlich mit Dan Ticktum in Jakarta. Das war wirklich die Sensation, kann man fast schon sagen, zumindest im Rennen gesehen, des Jahres. Hingegen Lowlight oder zumindest nicht überzeugen konnte David Beckmann in seiner ersten Saison. Aber auch hier kann man sagen, profitiert das gesamte Team von einem Fahrer. Und in dem Fall ist es Dan Ticktum, dem ich ehrlicherweise so eine Leistung auch vor der Saison nicht unbedingt zugetraut hätte.
Was soll ich sagen? Also, ich habe mich ja tatsächlich bei den Kollegen von Formula E-Zone vor der Saison dazu bereit erklärt, eine wilde Voraussage zu treffen. Und da war meine Voraussage in Bezug auf Cupra Kiro, dass David Beckmann mehr Punkte holen wird als Dan Ticktum. Da bin ich sowas von weit daneben gewesen, ja, muss man natürlich sagen. In einigen Rennen hatte David Beckmann natürlich auch Pech, muss man ihm lassen. Auf der anderen Seite keine gute erste Saison, überhaupt nicht. Und insbesondere die große Erfahrung, die Dan Ticktum dann doch hatte, der hat ganz klar für ihn den Ausschlag gegeben. 85 der 86 Punkte hat Ticktum geholt, ein Sieg, eine Pole in London, dann zusätzlich noch einen dritten Platz, den er eingefahren hat. Richtig gute Saison von Ticktum hätte auch ich ihm nicht zugetraut. Aber ähnlich wie bei einigen anderen Teams ist es so, dass man da durchaus die Fahrerwahl für kommende Saison hinterfragen muss. So gerne wie ich David Beckmann mag, super lieber netter Typ, den ich übrigens am Samstag noch getroffen habe im Paddock am Nürburgring, als ich bei der DTM gewesen bin. Aber ich glaube, er hat nicht sonderlich viele Argumente sammeln können, dass er wieder Formel E fahren darf in der kommenden Saison, glaube ich.
Weil der Luca vorhin meinte, oft Glück ist auch Können. Ich muss die provokante Frage stellen bei David Beckmann. Ist dann oft Pech vielleicht nicht genug Können?
Jetzt wird's philosophisch. Ja, aber klar.
Kann man so sagen.
Steckt sicherlich auch ein wahrer Kern drin, ne?
Aber Ticktum auf jeden Fall klarer Gewinner. Der Typ Daniel Ticktum, Daniel Tickton, auch ganz ungewohnt zu sagen, eigentlich nur unter Dan Tickton bekannt, ist schon als Typ auch ein bisschen, ja, schön gut ins Rampenlicht gekommen. Da gibt's ja auch einiges darüber zu erzählen. Ich will aber gar nicht so sehr auf die, in dem Sinne, sportliche Seite eingehen. Ich will nur eine Sache sagen, die mir von Dan Tickton wahrscheinlich auf ewig in Erinnerung bleiben wird. Ich hab's nicht mehr genau erkannt, ob es ein Mustang war oder ein Dodge Challenger. Ein sehr lauter Brummer, mit dem er am Sonntag weggefahren ist vom Gelände, als wir auf unsere Taxi gewartet haben. Und zwar schön demonstrativ vor den Lokalen mit offenen Fenstern. Er wollte sich auch zeigen, dass er da schön richtig laut mit Brummer so schön prollig, sorry, ich muss das so sagen, oberprollig aufgetreten ist vor den Leuten. Es ist einfach, wo ich mir dachte, der scheißt sich gar nichts. Dem ist alles wurscht. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, ich mag den Typ einfach auch.
Weißt du, hast du es mitgekriegt vor 1-2 Jahren, als sein Ferrari in Monaco abgeschleppt wurde?
Ja. 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 Er hatte beim Trackwalk in der Raskas geparkt im Halteverbot. Kollege Tobi Blum war dabei.
Der tut der Serie dann trotzdem gut. Solche Typen tun ja grundsätzlich gut. Ich meine, muss man natürlich aufpassen, dass man es nicht übertreibt und sich nicht unverschämt verhält. Aber auch auf Amazon Prime, der Driver-Serie, sowas tut natürlich auch gut, dass ja, dein Tickton da mitfährt. Von dem her ist ein großer Gewinner für die Serie und er selbst natürlich auch.
Und es tut der Serie halt auch gut, dass er jetzt erfolgreich ist. Tut halt gut, dass er jetzt da vorne irgendwie auch mit dabei war, weil der gleiche Typ war er die letzten Jahre ja auch schon, aber es hat halt keinen so richtig gekümmert, außer wenn er mal wieder gerantet hat am Funk, dann hat man mal berichtet, aber jetzt war er wirklich sehr viel im Rampenlicht und hat dann natürlich auch von den anderen Fahrern halt mehr Respekt gekriegt, war bei den anderen Teams mehr auf dem Schirm. Da tut sicherlich dieser sportliche Erfolg auch seinen Dienst, auch für die Formel E selbst als Serie, um so einen Charakter dann mal zu promoten. Und witziger Fact, den ich hier gerade noch so mal rausgesucht habe, während ihr gesprochen habt, hätte Kiro 2 Tick-Tims gehabt, wären sie Gesamtvierter geworden.
Boah.
Also wenn quasi 2x 85 Punkte, dann würden sie vor mal hin drauf Platz 4 liegen. So gut war der.
Absolut stark. Also, was ich noch zu den Tickton sagen wollte, ist so ein bisschen, die Person hat sich ja in dem Sinne nicht geändert, nur die sportliche Ambition, also deutlich ja besser geworden. Ich meine, der Sieg in Jakarta zeigt es ja in dem Sinne und wenn du sportlich erfolgreich bist, so blöd es klingt, kannst du auch außerhalb der Strecke polarisieren, ja. Sagen wir es einfach mal so. Aber wie ich schon gesagt habe, das tut der Serie auf jeden Fall gut und man blickt auch in gewisser Weise auch da bei den Tickton so ein bisschen auch anders drauf, weil, wie ich zumindest auch am Anfang gesagt habe, so richtig zugetraut habe ich es ihm eigentlich nicht, dass er dort gerade auch mit dem Paket, mit dem alten Porsche-Antrieb, was ja auch für das Team, ja so blöd klingt, ja eigentlich ja auch nur ein Gewinn war.
Was ich bezeichnend fand, eine Seite, die man von ihm überhaupt nicht gekannt hat, also sein erstes Podium geholt hat, gab es nachher ein Video von der Formel E, wo er dann in der Auslaufrunde sich am Teamfunk darüber freut, dass ihm ganz viele seiner Fahrerkollegen Daumen hoch gezeigt haben nach dem Ergebnis, nach seinem ersten Podium in der Formel E.
Ja, das meine ich, ja.
Mhm. Finde ich, sagt durchaus ein bisschen was drüber auf, ja. Natürlich dieses proletenhafte Auftreten, selbst in der Amazon Prime Serie My Life Will Always Be Better Than Yours. Ja, lasse ich mal so unkommentiert stehen. Aber dass er dann doch auch eine ganz andere Seite hat und gar nicht immer unbedingt dieser negative, rumschreiende Prolet ist, als den man ihn teilweise dargestellt und auch wahrgenommen hat, natürlich.
Anders hingegen hätte man sich das gewünscht bei Lola Yamaha Abt. Man hat die rote Laterne jetzt eingefahren. Etwas, was man nicht unbedingt gerne haben möchte. Hingegen stand man einmal auf dem Podium und überwiegend aus diesen Punkten kamen auch die 32 Punkte und Platz 11 und damit auch der letzte Platz in der Teamwertung zusammen. Nämlich der zweite Platz eben von Lucas Di Grassi in Miami. Lowlight hingegen kann man auch hier sagen, der Newcomer bei Lola Yamaha Abt. Es waren nicht nur die beiden, nämlich Lola Yamaha, sondern auch Zane Maloney, der nicht überzeugen konnte. Und da mal direkt als erstes zu sprechen, vielleicht auch zu dir, Daniel. Ist dir was Besonderes vielleicht aufgefallen bei Zane Maloney, außerhalb vielleicht auch seiner besonderen Nationalität?
Eigentlich nicht, aber wirkt immer für mich sehr, sehr aufgeschlossen, wahnsinnig freundlich. Du kannst mit dem immer quatschen. Der findet sich offenbar auch im Team gut zurecht, scheint da gut integriert zu sein. Also die Stimmung so scheint mir gut zu sein. Ich finde auch total bemerkenswert, was Lola Yamaha Abdo aus diesem Paket, das man ja am Anfang der Saison präsentiert hat, rausgeholt hat im Grunde genommen. Denn sie waren ja eigentlich in jedem Rennen der Underdog, denn man hat sich halt steigern können. Aber sie mussten so viel aufholen, dass es eh schon sensationell war, dass man da mit Di Grassi in den Punkten gefahren ist, am Podium stand. Klar, mit ein bisschen Glück, aber du musst ja auch da sein, wenn es heißt, Glück wird verteilt. Und man war rennintelligent, man hat mit Teamwork geglänzt. Ich finde Thomas Biermeier auch einmal mehr eine gute Figur gemacht nach außen, ob in Interviews vom Typ her. Das ist sehr, sehr erfrischend, was da daherkommt. Und dementsprechend wünsche ich Ihnen für das nächste Jahr oder für die kommende Saison, dass es so weitergeht. Denn für mich waren Sie unterm Strich eigentlich Gewinner, muss ich ganz klar sagen. Von denen hat man sich ja so wenig erwartet, dass ich mir denke, hey, war okay. Auch wenn Maloney jetzt nicht wirklich performt hat, aber schwierig auch seine Situation, muss man sagen.
Ja, man muss ja sagen, Lola Yamaha komplett neu eingestiegen. Anfangs sehr, sehr viele Zuverlässigkeitsprobleme. Man hat dann nachbessern dürfen mit Erlaubnis der FIA und da das Auto ein bisschen standfester gemacht. Ein weiterer Nachteil, man hat nicht nur 2 Jahre weniger Erfahrung als alle anderen Hersteller, die dabei gewesen sind, sondern man hat tatsächlich auch anfangs relativ wenig Kilometer sammeln können, weil immer wieder ein Inverter kaputt gegangen ist. Durchaus kann man das als Erfolg werten, dass man mal auf dem Podium gestanden hat, dass auch Lucas Di Grassi beispielsweise in London auf einer Strecke, wo die Performance des Autos grottig war, tatsächlich am Ende dann 9. geworden ist, noch 2 Punkte mitgenommen hat. Man muss das Positive sehen bei Lola Yamaha Abt und ich denke, man hat sehr, sehr viel gelernt in dieser Saison und wird in der kommenden Saison sicherlich mit weniger Rückstand starten.
Und man muss auch wirklich sagen, Di Grassi, nochmal Hut ab in seinem Alter, der übrigens heute am Tag unserer Aufzeichnung hier 41 wird, 41, verglichen mit seinem Teamkollegen, blutjung, gilt als großes Talent Maloney und hat wirklich dem sowas von die Grenzen aufgezeigt. Mit dem Podium natürlich, da war er zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hat aber auch immer wieder bewiesen, auch im Qualifying, mit fast doppelt so alt, was er aus diesem Auto rausholen kann auf eine Runde, wo Maloney jetzt auch London, habe ich mir gerade nochmal angeguckt, die Rundenzeiten, die jeweils besten, wie weit Maloney einfach weg ist von Di Grassi. Und ich glaube, dass das Lola-Team da im kommenden Jahr mit Di Grassi auch wieder weiterhin einen guten Fahrer an Bord hat und drücke die Daumen, dass Maloney da auch ein bisschen noch eine Schippe drauflegen kann, mit der Erfahrung dann auch die Ergebnisse einfahren kann. Denn ähnlich wie bei Nato, ich habe keine Ahnung, warum der so selbstsicher schon 2, 3 Rennen vor Ende mir im Interview gesagt hat, ja nee, das ist alles easy, er findet, er hat eine gute Saison gezeigt und fährt auf jeden Fall weiter, weil Ziel ist ja langfristig und Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall da, chapeau.
Aber anders als vielleicht Nissan kann man sagen, dass Lola Yamaha Abt ja schon so einen leichten P-Driver verträgt. Oder Timo, willst du da mitgehen?
Ich denke schon, ja.
Was ich abschließend noch zu Lola Yamaha Abt sagen wollte, ist einfach, dass ich hoffe, einfach auch aus der deutschen Brille gesehen, dass das Team Abt mit 2 Partnern, die man ja an Bord geholt hat, Entwicklung zeigen kann. Ich meine, man hat ein Paket, was man darauf aufbauen kann. Klar, man hatte immer diesen Rückstand ja auch in diese Saison, aber dennoch muss man sagen, ein Podium musst du auch erstmal reinfahren. Klar, mit Lucas Di Grassi, Erfahrung kann man sich ja in gewisser Weise im Vergleich zu Paydrivern ja nicht unbedingt immer einkaufen. Und dass man ihn an Bord hat, ist, würde ich mal sagen, fast schon der größte Gewinn, ja weiterhin immer noch für das Team. Der ist fast schon, so blöd klingt, unersetzbar, in dem Team zumindest. Und dann machen wir am Ende zumindest einen Schlussstrich persönlich unter dieser Saison, nämlich mit: Wofür wird euch die Saison besonders in Erinnerung bleiben? Und da darf Timo gerne starten, nämlich was ihm so ganz besonders in Erinnerung geblieben ist.
Tatsächlich das erste Thema und das, was wirklich herausragt, sage ich jetzt nicht, denn wir haben vorher in der Vorbesprechung festgestellt, das ist bei den meisten der Fall und da möchte jemand anders was dazu sagen. Deswegen bleibt mir auf jeden Fall Kiro in Erinnerung. Wir haben gerade schon ausführlich diskutiert über das Team mit dem ganzen Drum und Dran, mit der Geschichte von Dan Ticktum, mit dem ersten Sieg, mit den Podien, mit der ersten Pole Position jetzt noch dann in London, aber auch dieses ganze Konstrukt dahinter. Das erste Mal, dass mit Porsche ein Hersteller 2 Kundenteams hat und dann mit einem älteren Antrieb in die Saison startet, den aber trotzdem so gut einsetzt, dass man da um Siege kämpfen kann oder Siege tatsächlich auch einfahren kann. Diesen Aufschwung, diese bunte Story dahinter, die Persönlichkeiten, die dahinter stehen, fand ich irgendwie sehr unterhaltsam, schön anzusehen, wie das sich dann am Ende auch irgendwie alles ausgezahlt hat. Und das ist so meine Erinnerung an diese Saison.
Meine Erinnerung an die Saison ist der Regen. Genauer gesagt, dass die Formel E bei Regen oftmals nicht fahren konnte. Und da sind wir wieder beim Thema, ich habe es glaube ich zum 20. Mal jetzt angesprochen, was das Thema Reifen angeht, da muss einfach die Formel E was tun. In meinen Augen kann es nicht sein, dass in einer Saison gefühlt ein halbes Dutzend Sessions ausfallen, weil es halt gerade mal regnet. Und da braucht mir auch keiner mit dem Thema Nachhaltigkeit kommen. Denn wenn man sich mal anguckt, dass man im März in einer langen Saisonpause in Miami die Evo-Sessions durchführt, ein Spaßevent, wo irgendwelche Promis und Influencer aus aller Welt einfliegen, die ganzen Mechaniker extra im März nach Miami fliegen, um da ja so ein bisschen Social-Media-Content zu produzieren. Natürlich, die Autos waren in Miami, die sind ja dann in Homestead gefahren ein paar Wochen später, aber die ganzen Mechaniker, Ingenieure und so weiter, die da mit dabei waren, die sind natürlich nach den Evo-Sessions alle wieder nach Hause geflogen und zum Homestead-Rennen wieder zurück nach Miami. Was das allein für einen CO2-Ausstoß gesorgt hat, davon hätte man Regenreifen für, glaube ich, die komplette Zeit, die es die Formel E gibt, mit um die Welt karren können. Da bin ich mir sicher, das hätte nicht so viel ausgemacht. Also in meinen Augen ist das einfach kein Argument mehr. Und wir haben gesehen, wenn man mal tatsächlich ein bisschen Pech mit dem Wetter hat, dann ist der Allwetterreifen den Hankook natürlich auch extra ein wenig mehr in Richtung Trockenperformance entwickelt hat für die Gen 3 Evos. Der ist einfach bei Regen nicht das Richtige. Und da muss die Formel E in meinen Augen was tun.
Da stimme ich Tobi absolut zu. Für mich ist auch der Regen das große Thema. Da muss man die Rahmenbedingungen auch schaffen. Da kann man jetzt Hankook schon auch in gewisser Art und Weise frei von der Schuld sprechen. Da muss man als Formel E hingehen und sagen, als Gesamtkonzept, ist das so gut? Ich erinnere mich gut an die Nächte. Ist ja kein Geheimnis, dass wir die Rennen Shanghai, Tokio, also die teuren Überseerennen aus dem Studio in Salzburg machen, wo wir einen Großteil dieser Überseerennen eben kommentieren, gemacht haben. Und wie wir uns da diese Pausen um die Ohren geschlagen haben, wo man dann einfach sich auch zu Hause die Frage gestellt hat, so, was verkaufen wir denn da jetzt im Rennsport mit Allwetterreifen, wenn wir doch nicht bei jedem Wetter fahren können, dann ist mal ein bisschen zu viel Wasser dann doch nicht. Das ist dasselbe Problem wie in der Formel 1. Da muss man sich schon auch klar sein, was man da auch nach außen signalisiert und was man da auch dem Sport eben nicht Gutes tut. Und deswegen, boah, ich hoffe echt, dass man beim Thema Reifen, aber auch in Bezug auf jetzt Aerodynamik und vielleicht ein paar andere Themen in Zukunft Gen 4 da eben nicht ganz so nachhaltig denkt, sondern auch im Sinne des Sports, denn es bringt ja die Nachhaltigkeit nichts, wenn nicht gefahren wird oder der Sport nicht an Reichweite kriegt oder die Menschen dann doch nicht greifbar dranbleiben, weil man sich dann denkt, was soll das? Und dementsprechend für mich auch ein ganz klares Thema. Nein, wir hatten jahrelang keinen Regen und dann in einem Jahr so viel Regen, das ist schon bemerkenswert gewesen. Man muss auch mal sagen, hier, das ist rein statistisch auch ein Wahnsinn gewesen.
Ja, und dann komme ich zu meinen besonderen Erinnerungen. In dem Sinne war das erste Rennen direkt mit Pitbulls in Jeddah. Ich fand, das war interessant. Also ich glaube, das war für alle in gewisser Weise interessant, weil keiner so wirklich wusste, wie das Rennen so ganz final ablaufen wird. Wie wird der Pitbull generell funktionieren? Wie läuft das ab? Strategie, Fahrweise? Und insgesamt kann man sagen, dass es eine sehr gute Neuerung ist. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass das ganze Ding ja mit ein Jahr Verzögerung dazu gekommen ist. Also generell fand ich, wenn man was Negatives sagen kann, war das auf jeden Fall mal was Positives, was man aus dieser Saison herausnehmen kann.
Besonders das Rennen in Jeddah natürlich. Ich kann sagen, da wusste zwischendurch keiner, was gerade Sache ist, denn das war so ungewohnt, das war so verwirrend, hat so der Durchblick gefehlt mit den unterschiedlichen Strategien. Im Laufe der Saison konnte man sich natürlich da ein bisschen besser drauf einstellen, ganz klar. Aber war schon schwierig, definitiv. Denk mal, Daniel, gerade im Live-Kommentar, oder?
Also, ich will da meine geschätzten Kollegen, Herren Fahrerexperten zitieren, die zu mir meinten, boah, ich freue mich, was das angeht. Also, wir haben einige Experten zum Hintergrund, wie Philipp Rendler oder Philipp Eng, die auch eben in der Formel 1 bei uns, jetzt bei Servus TV in Österreich, die Formel 1 kommentieren, auch mit mir gemeinsam. Und wir waren uns da einig, aber vor allem die Herren Experten meinten dann, boah, ja, also, ich meine, ich freue mich dann auch wieder auf die Formel 1, da kann man dann auch mal kurz atmen oder mal einen Sidefact, eine Geschichte erzählen, das kannst du vor allem bei einem Pitboost-Rennen gar nicht. Also kann man jetzt sagen, ist gut oder schlecht, weiß ich nicht, vielleicht manche Zuschauer zu Hause freut es, dass da so viel passiert, aber in so einem Doubleheader-Wochenende mit Samstag Pitboost-Rennen und Sonntag Tech-Mode-Rennen, da geht die Post ab. Also da kannst du wirklich kaum auf eine Unterlage schauen und schon passieren drei rennentscheidende Szenen. Weiß nicht, wie es euch geht, aber für uns ist es wirklich massiv anspruchsvoll, da am Ball zu bleiben.
Ja, Live-Ticker genauso bei uns. Also die macht in den meisten Fällen ja der Tim, aber ich habe jetzt in London auch mal wieder in die Tasten gehauen und du kommst einfach nicht hinterher. Also das ist Formel E, aber deswegen lieben wir die Serie ja auch so lange schon und so innig, weil einfach immer was los ist und eben diese langen Ruhephasen zwischendurch eigentlich sehr selten sind.
Absolut. Also selbst als einfacher Zuschauer, sei es einfach mal in Tokio das mal gemacht und nachgeguckt beim Frühstück und da war ich im Endeffekt genauso weit beim Rennstart wie bei der Zielüberfahrt. Deswegen, da kommt man selbst beim Essen in dem Sinne nicht mehr hinterher. Also Pitboost-Rennen machen schon sehr, sehr viel Spaß, aber generell Doubleheader immer sehr, sehr interessant, wie sich das von Samstag auch teilweise zu Sonntag unterscheidet. Und im Teleskop blicken wir nach Indien.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
In Indien wird aller Voraussicht nach nicht gefahren, aber dennoch eine wichtige Entscheidung fallen, nämlich die, ob Mahindra Racing in der Gen 4-Ära auch als eigener Hersteller antreten wird. Die Alternative, erstmals seit Saison 1 könnte Mahindra als Kundenteam antreten und damit würde man laut Teamchef Frédéric Bertrand rund die Hälfte des Budgets einsparen, hätte aber auch natürlich aus sportlicher Sicht einige Nachteile zu befürchten. Ob die Entscheidung, möglicherweise dann doch Hersteller zu sein, aber jetzt noch früh genug kommt, damit Mahindra auch in Saison 13, der ersten Gen-4-Saison, konkurrenzfähig sein wird, ist fraglich, denn die Konkurrenten Jaguar, Lola Yamaha, Nissan, Porsche und Stellantis entwickeln ja immerhin schon seit Monaten an ihren neuen Antrieben. Kurze Frage in die Runde, was schätzt ihr denn? Wird Mahindra Hersteller bleiben oder wird man Kundenteam? Timo.
Schwierig. Ich könnte mir irgendwie beides vorstellen. Also einerseits macht die Kundenteam-Regelung, glaube ich, schon irgendwo auch Sinn, wenn man sich das anguckt, was Kiro zum Beispiel jetzt in dem Jahr rausgeholt hat. Die Frage ist aber, von wem wirst du Kunde? Aus meiner Sicht käme da eigentlich nur so wirklich Lola Yamaha in Betracht. Und weiß ich nicht, ob das jetzt ein Fortschritt wäre. Von daher Tendenz vielleicht eher weiterhin Hersteller bleiben.
Gerade Abt und Mahindra, wenn die vom selben Hersteller beliefert werden, das hat ja auch schon eine Geschichte. Und ich glaube, die sind ja auch nicht ganz im Positiven auseinandergegangen, glaube ich mal, oder?
Ja, frag mal den Thomas Biermeier. Der hat das nämlich damals auch bestätigt.
Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie da jetzt noch wirklich sagen, wir gehen da Vollgas rein und wir vertrauen darauf, dass wir alles aufholen. Müsste man sich jetzt vielleicht doch da und dort in der nahen Zukunft die Konzernzahlentwicklungen von Mahindra generell anschauen. Also übergeordnet, ob man da sagt, boah, brauchen wir das noch oder fahren wir da zwar aus Marketinggründen mit, so ein bisschen wie es Alpine, Renault in der Formel 1 macht, aber sich einen Mercedes-Motor zu holen, weil die Menschen vielleicht da draußen dann ja eh das Bild eher assoziieren und Alpine und vergessen, was da drinnen ist für einen Antrieb. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, eben, dass sie da so viel Geld noch reinhauen und jetzt davon ausgehen, dass sie die Lücke zu Nissan, zu Jaguar, zu Porsche oder eben vielleicht auch Lola Yamaha dann schließen. Ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht sogar auf was Ungewöhnliches umsteigt und sagt, egal, selbst wenn wir im asiatischen Markt groß aktiv sind, dass wir doch einen Antriebsstrang aus Asien reinhauen. Kann ich mir eher vorstellen, als die jetzt all in gehen.
Apropos, was wäre denn dann mit dem Nissan-Antrieb? Nissan hat ja jetzt durch McLaren kein Kundenteam erstmal mehr. Wäre das eine Option aus deiner Sicht, Daniel?
Wenn es übergeordnet zwischen Mahindra und Nissan nicht auf politischer Ebene kracht oder im Automobilmarkt oder sich da irgendwie keine Menschen im Weg stehen, dann sehe ich das schon als große Chance, ehrlicherweise, weil warum nicht? Auf der anderen Seite muss man sagen, wird ja auch eine Möglichkeit sich ergeben, zum Beispiel bei Jaguar reinzugehen. Kommt ja darauf an, auch wer vielleicht doch noch auf Nissan umsteigt, wie sich so ein bisschen die Teamentwicklung auch da weiter dreht. Wer geht raus aus zum Beispiel einem Antriebsstrang? Aber ich sehe da Jaguar und Nissan auf jeden Fall für Mahindra als gute Möglichkeit.
Bin mir da nicht so sicher. Nissan wird ja seit geraumer Zeit Andretti schon in Verbindung gebracht. Und Jaguar gehört ja zu Tata und das ist auch ein indischer Konzern. Ich weiß jetzt nicht, ob Mahindra mit einem Tata-Antrieb fahren wird. Da könnte ich mir dann schon eher politische Schwierigkeiten vorstellen. Ich weiß es nicht, das ist jetzt reine Spekulation, aber wüsste jetzt tatsächlich nicht, für welchen der Antriebe man sich entscheiden wird. Vielleicht ja dann doch, ist ja noch gar nicht genannt worden in dem Zusammenhang, mit Stellantis.
Ich glaube, Stellantis in dem Sinne nicht uninteressant, vor allem wenn man jetzt so die Diskussion ja hat, welchen Hersteller platziert man jetzt persönlich ja auch in seinem Portfolio für die nächste Saison. Es soll ja wohl Citroën werden, Aber klar, ich meine, Mahindra als Kundenteam dann noch beliefern zu können, sicherlich auch nicht uninteressant. Aber zum Thema, was Daniel auch so ein bisschen gesagt hat, in gewisser Weise ist es den Leuten fast schon egal, was im Auto drinsteckt. In gewisser Weise ist es erstmal wichtig, wer das Ganze bezahlt. Und wenn es kostengünstig ist und auch noch dabei deutlich sportlich erfolgreicher, dann in gewisser Weise ist dann nicht so wichtig, was dann vielleicht im Antrieb steckt. Vor allen Dingen wichtig ist, dass vielleicht deine Marke vertreten ist. Und das wäre bei Mahindra weiterhin der Fall. Besser, als wenn man sagen würde, man macht unter eigenem Banner als Hersteller weiter und man würde sich dann früher oder später vielleicht aus der Formel E verabschieden.
Oder man fährt mit Porsche Antriebsstränge. Wenn Andretti weggeht von Porsche, dann hat man nur mehr Kiro und geht Richtung Porsche. Wer weiß. Also sowas kann ich mir vorstellen.
Jetzt haben wir sie alle genannt.
Genau, dann haben wir sie alle.
Das hängt halt schon auch ein bisschen davon ab, wie man jetzt bei Andretti weitermacht, wie jetzt sich da auch Stellantis aufstellen wird. Also dementsprechend kann ich mir aber nicht vorstellen, dass Mahindra sagt, wir gehen jetzt all in und werden Hersteller. Man hat ja dann auch Möglichkeiten zu sagen, ja gut, jeder Hersteller, der erstmal einen Antrieb gebaut hat, will ihn dann auch mal verkaufen, um ein bisschen Geld wieder zurück reinzuholen. Und da kann sich Mahindra das schon ein bisschen vielleicht auch anschauen, sich Angebote einholen oder abgeben.
Ja, das Thema Kosten kann ich mir als Argument aber nicht vorstellen. Bei dem günstigen Preis, zu dem ein Hersteller seinen Antrieb an ein Formel-E-Team abgeben muss, das reicht nicht, um ein Zehntel der Entwicklungskosten zu decken. Also das, glaube ich, wird nicht das Argument sein.
Ich wollte nur noch mal kurz abrunden, damit wir jetzt der Vollständigkeit halber auch alle Möglichkeiten, die gerade so kolportiert worden, drin hatten. Denn Porsche könnte ja sein, dass Penske da Kundenteam wird in Zukunft in der Gen 4 Ära. Sprich dann vielleicht mit Kiro und Penske zwei Kundenteams wieder hat weiterhin, dann wäre der Slot für Mahindra auch dicht. Unterm Strich, ich glaube, alle Hersteller wären irgendwie denkbar, hängt von vielen Faktoren ab, bleibt auf jeden Fall spannend.
Spannend ist auch immer, wer Sieger und Verlierer ist. Diesmal aber für die ganze Saison, das küren wir in dem Sinne ja immer gerne bei einem Rennwochenende am Ende. Diesmal machen wir das am Ende des Saisonrückblicks. So schnell ist es dann doch wieder vorbei. Aber wie gesagt, Sieger und Verlierer dürfen wir noch in gewisser Weise verteilen. Und beginnen darf unser Gast, nämlich Daniel.
Also wir haben viel über Taylor Barnard schon gesprochen. Ich mach's kurz. Taylor Barnard für mich der große Sieger der Saison 11. Und zwar auch deswegen, weil er für mich wie Oliver Bearman in der Formel 1 die Tür aufgemacht hat für die Rookies. Der ist reingekommen für Sam Bird vor 1,5 Jahren und hat seine Chance genutzt, hat in der Rookie-Saison bestätigt, es braucht nicht immer so viel Erfahrung. Man kann auch als Junger erfolgreich sein. Man kann die Formel E auch als Junger nutzen und nicht irgendwann mit Mitte, Ende der Karrierephase reinrutschen, sondern von Beginn an und da auch mitbestimmen. Und dementsprechend für mich eine positive Überraschung, eine positive Entwicklung. Und ich hoffe, dass er die Tür aufmacht für weitere Rookies. Ich sag nur, wir haben ja auch einen Felipe Drugovic ein erstes Mal gesehen in seinem zweiten Rennen mit Punkten und so weiter. Würde auch, finde ich, der Serie gut tun, wenn man da und dort vielleicht frischen Wind reinbekommt und dementsprechend der Sieger für mich in dieser Saison. Und der Verlierer ist, und das ist kein Team und auch kein Fahrer, das ist in gewisser Art und Weise auch ein bisschen die Formel E, denn zum einen, wenn sich Hersteller dann doch nicht committen, um weiter in der Serie zu fahren, Teams wie McLaren keinen Investor finden, um das Team fortzuführen, wenn man beispielsweise wieder Teams umbenennt und umstrukturiert, im Falle von Maserati mit Citroën und so weiter, ist das ja auch ein schwieriges Zeichen im Rahmen der gesamten Serie, so ein bisschen auch bei der Entwicklung. Macht sich nie so gut, wenn man jetzt schaut links und rechts, wie lange Teams fix bleiben und auch Bock drauf haben und sich da aufstellen und da wird dann nicht daran gerüttelt, finde ich das schon ein bisschen wild mit den Lizenzrückgaben in der Formel E. Also finde ich suboptimal in der Außendarstellung. Und wenn man das schon als Übergangssaison betitelt nächstes Jahr hin zu Gen 4, I don't know.
Ja, dann mache ich mal weiter. Auch bei mir beide Kategorien, kein Team, kein Fahrer, nämlich Sieger der Saison ist für mich der Attack Mode, der für mich plötzlich wieder an Bedeutung gewonnen hat. Ich war schon immer ein riesengroßer Fan von diesem Feature. Dann in der ersten Hälfte der Gen 3 Ära hat er ja kaum noch eine Rolle gespielt, dadurch, dass einfach die Mehrleistung, die dadurch kam, nicht wirklich über den Hankook-Reifen übertragen werden konnte auf die Strecke. Jetzt durch diese neue Gummimischung sehen wir halt wieder den Mehrwert, den der Attack-Mode bringt und halt wirklich das, wofür er steht mit dem Namen. Man kann wieder angreifen, wie man gleich im ersten Rennen durch Mitch Evans damals in Sao Paulo gesehen hat. Macht richtig Spaß. Für mich ist die Kombination mit Pitboost zu viel. Haben wir auch schon drüber gesprochen heute. Aber ob es den Pitboost braucht, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall Attack Mode. Sehr geil. Weiterhin. Und der Verlierer der Saison ist für mich der Berlin-Epris. Ist ja als einziges Rennen seit Anfang an dabei. Bis auf eine Ausnahme auch immer auf dem Gelände Tempelhof. Wir haben durchaus auch schon viele gute Rennen gesehen. Aber wer vor Ort war, wird es wahrscheinlich bestätigen können. Es wird jedes Jahr weniger. Dieses Jahr sicherlich auch bedingt durch das schlechte Wetter. Am Samstag war extrem wenig los. Aber auch am Sonntag, als das Wetter dann besser war. Wenn man das vergleicht mit den ersten Jahren oder gerade so die Zeit vor Corona, als wir 4 deutsche Hersteller hatten oder 3 Hersteller, wo jeder Hersteller eine große Hospitality hatte und wirklich viel, viel geboten wurde für die Fans. Das war ein Volksfest. Es gab geile Musikacts und diesmal wirklich gar nichts. So wenig Angebote auch im Vergleich zu London jetzt, war ich ja auch vor Ort und habe mir da das Fanvillage mal näher angeguckt, da war die Hölle los. Da hast du internationale Musikstars auf der Bühne und die Bühne wurde ja abgeschafft in Berlin. Da gab es jetzt diesmal so ein kleines Podest, wo dann, als wir vorbeigegangen sind, mal ein Gitarrenspieler seine Songs da performt hat. Irgendwie hat man das Gefühl, dass das jedes Jahr kleiner wird, zumindest jetzt mal in Deutschland mit Blick auf den Berlin-Epris und dass die Serie auch nichts dagegen tut, auch in der Vermarktung. Du bekommst nichts mit vom Rennen, es wird keine Werbung gemacht. Insgesamt Berlin-Epris auf jeden Fall eine große Enttäuschung aus meiner Sicht.
Meine Sieger und Verlierer der Saison sind tatsächlich zur Abwechslung mal 2 Fahrer. Als Sieger habe ich Lucas Di Grassi, der heute 41 Jahre alt wird, an dem Tag, wo wir hier aufzeichnen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich muss sagen, er hat bewiesen, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört. Ganz im Gegensatz zu einigen der anderen Fahrer, die seit Anfang an dabei sind. Er hat quasi im Alleingang die Punkte für Lola Yamaha abgeholt, hat im Qualifying auch richtig gut performt, hat vollkommen überzeugt und nach der desaströsen letzten Saison war ich ja auch einer seiner großen Kritiker, die gesagt haben, seine Zeit in der Formel E sollte eigentlich schon vorbei sein, besonders weil er gegen Nico Müller ja da überhaupt kein Land gesehen hat. Das hat sich jetzt zu 100% gewandelt. Er ist die ganz klare Nummer 1, der ganz klare Teamleader bei Lola Yamaha Abt und bin auch überzeugt, dass wir ihn auch über die Gen 3 Evo-Ära hinaus in der Formel E sehen werden. Wen wir dann nicht mehr sehen werden und daher der Verlierer der Saison ist, nicht nur aufgrund seiner Leistung, sondern auch aufgrund der Tatsache, wie das Saisonende für sein Team gelaufen ist, ist Sam Bird. Der konnte in keinster Weise mit seinem sehr jungen Teamkollegen Taylor Barnard mithalten, hat seine mit Abstand schlechteste Saison in der Formel E abgeliefert und auch da überhaupt keine Argumente geliefert, warum ein Team ihn noch verpflichten sollte, selbst als Ersatz- oder Development-Driver. Von daher wieder eine Saison unter ferner Liefen für Sam Bird. Natürlich hatte er auch ein bisschen Pech in der Saison, muss man sagen, aber wir hatten das Thema eben schon, wenn man sehr oft Pech hat, dann heißt das aber auch irgendwo, dass es am Können so ein bisschen mangelt. Das Können will ich Sam Bird jetzt nicht grundsätzlich absprechen, aber die Saison hat es einfach nicht zeigen können. Und da ist der Motorsport dann an einem gewissen Punkt, da war dann auch tatsächlich ein Ergebnissport, insbesondere wo dann jetzt relativ kurz vor Saisonende sich rausgestellt hat, für das Team wird es nicht weitergehen. Glaube ich, wird es auch für Sam Bird in der Formel E nicht mehr weitergehen. Und Luca, dann landen wir bei dir, deine Gewinner und Verlierer.
Sieger oder Gewinner besser gesagt ist aus meiner Sicht Jean-Éric Vergne. Du hast es so ein bisschen angesprochen. Alte Eisen sind in gewisser Weise auch wieder gefragt. Nämlich ist es bei Jean-Éric Vergne ja auch so. Ich meine, mit Konstanz konnte er glänzen, hat Maximilian Günther im direkten Duell schlagen können. Und Platz 6 ist eigentlich da, wo auch DS Penske sich in den letzten Jahren immer wiedergespiegelt hat. Also von daher ist das einer, der gut durch die Saison durchgekommen ist. Finde ich, kann man nicht viel zu sagen. Einfach konstant, jetzt nicht mit einem Sieg oder so glänzen können, aber immer konstant in den Punkten unterwegs. Also außerhalb davon hat man ihn eigentlich nicht so oft gesehen. Deshalb für mich Konstanz sehr gefragt. Deshalb der Sieger Jean-Éric Vergne und Verlierer. Da war die Konstanz nicht so, nämlich bei Robin Freins. Zwar wurde es dann in gewisser Weise zu Saisonmitte etwas besser, aber im Vergleich zu seinem Teamkollegen Sebastian Buemi, der auch einen Sieg holen konnte und darüber hinaus ja auch zweimal auf dem Podium noch stand, ja nicht wirklich anknüpfen können. Deshalb mit Platz 19 ja jetzt auch kein Highlight im Vergleich zu deinem Verlierer, Tobi. Sam Bird 18., Robin Freins 19. Das hat ja in gewisser Weise ja auch einen Grund, warum das dann so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist bei den beiden. Und da sind wir tatsächlich schon in gewisser Weise am Ende und das mache ich natürlich nicht, ohne auf Social Media zu verweisen. Das machen wir selbstverständlich auch weiter in der Sommerpause, so kann man es sagen, in der Saisonpause zwischen Saison 11 und Saison 12. Saison 11 haben wir in dem Sinne abgeschlossen, also schauen wir mit Blick auf die Silly Season natürlich auch auf Social Media und auch auf eformel.de auf alles, was sich dort entwickeln wird. Und das macht ihr auch auf eformel.de, nämlich den Reiter Social Media anklicken und dort euch das raussuchen, was ihr so verfolgt, und auf allen Kanälen sind wir ja da unterwegs, auf YouTube und auf Instagram. Gerade da ist immer viel geboten, genauso wie im Podcast, nämlich abonnieren und bewerten, dort nicht verpassen und auch das sowieso erstmal machen, wenn es euch gefällt, 5 Sterne, da würden wir uns erst recht freuen, nämlich auf allen Podcast-Plattformen, die ihr so hört. Und ich bedanke mich erstmal an alle, die dabei waren. Daniel, Dankeschön für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, Luca und dem Team, Tobi, Timo, und vor allem in der Kategorie Special-Sieger habe ich eformel.de stehen bei mir, weil ich sagen muss, ich finde es großartig, mit wie viel Hingabe, mit wie viel Leidenschaft und Liebe die Plattform, der Podcast und gemacht und gepflegt wird. Ihr seid ja jetzt auch kein Team mit 30 bis 40 Leuten da im Hintergrund. Also man muss schon sagen, das ist echt großes Kino. Ich finde es toll für den deutschen Sprachraum, was ihr da macht. Also let's go. Und ich finde die Formel, das ist ein Riesengewinn mit eurer Plattform. Da kriegt man immer alles, was man braucht. Auch für uns als Menschen, die das begleiten, ist eine super Plattform einfach. Und dementsprechend weiter geht's. Vielen Dank und auf einen guten Sommer. Und dann sehen und hören wir uns im Herbst oder ja fast schon sagen im Winter wieder.
Vielen Dank fürs Lob. Kann ich natürlich nur zurückgeben im Namen des Teams. Die Zusammenarbeit haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen. Danke für den guten Content, der ja unter anderem auf unserem YouTube-Kanal zu sehen ist. Das Bewegtbild, was ihr so vor Ort immer produziert, also auch da in die Richtung. Ein herzliches Dankeschön an euer Team.
Und in gewisser Weise danke ich auch natürlich dem eingefleischten Personal hier bei eformel.de für die Zeit, nämlich Timo. Bist zwar nicht oft so im Podcast vertreten, aber wenn dann natürlich immer dann, wenn es wichtig wird, im Saisonrückblick. Und deshalb danke auch dafür deine Zeit.
Danke dir, Luca.
Und natürlich an meinen Kollegen Tobi Würz. Danke, Tobi, für deine Zeit auch hier.
Gern geschehen. Hat auch mal wieder richtig Spaß gemacht. War eine richtig, richtig schöne Episode. Ist zwar deutlich länger geworden. Ich darf mich ja nachher noch um den Schnitt kümmern. Das wird etwas mehr Arbeit als sonst.
Oh je.
Aber nein, hat riesig Bock gemacht. War schön. Ich glaube, mit Timo und auch mit Daniel als Ergänzung ist eine richtig, richtig hörenswerte Folge draus geworden. Und danke natürlich auch dir, Luca, für deine Zeit, die du immer hier in den Podcast reinsteckst, in die Moderation. Und ich glaube, wir haben da was richtig Gutes aufgebaut in 375 Episoden mittlerweile.
Zwar nicht alle mit mir, aber das geht jetzt auch schon fast 2 Jahre. Und natürlich, was wäre dieser Podcast auch ohne euch? Deswegen bedanken wir uns an dieser Stelle natürlich auch fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Und wir melden uns ja in der nächsten Folge auch schon wieder. 376 heißt sie dann. Und da sind Tobi und ich wieder am Start. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier im E-Pod von eformel.de.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.